der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 20 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann, der benannt ist nach uns, mir, Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin, und Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, ebenfalls Kabarettist, und den begrüße ich ganz herzlich. Hallo Sebastian.
Hallo Tilman, grüß dich. Es ist ja fast so, als ob man sich heute noch nicht gesehen hat.
Ja, ich freue mich auch immer wieder, dich zu sehen. Ich kann das gar nicht oft genug tun, und wir sind heute Folge 20, wir haben Jubiläum, auch Hartz IV hat 20. Jubiläum.
Wobei, das ist auch schön.
Wobei das miteinander nichts zu tun hat. Und,
naja, Moment, es gibt aber schon Leute, die behaupten das bei Kabarettisten.
Ja, genau. Also wollen wir. Wobei,
was ich ja krass finde, ist, dass Hartz IV sein 20. nicht erlebt hat.
Wegen Bürgergeld, ja.
Naja, gibt ja nicht mehr, gibt Hartz IV nicht mehr, naja, das heißt jetzt Bürgergeld.
Also Hartz IV, das Wort stand ja auch nie im Gesetz. Es hieß nie Hartz IV, es hieß immer Arbeitslosengeld II.
Ja, sozial SGB II, glaube ich.
Also sowas, also ja. Lauter Sachen.
Und heißt die dann weiß? Das Bürgergeld jetzt nach wie vor noch SGB II?
Bestimmt. Müsste man mal also sich so einen aktuellen
die
Antrag
haben
anschauen.
Quasi nur, die haben quasi wirklich nur so diese Catchphrase ausgetauscht.
Fürs Volk. Ja, und das ist ja aber noch nicht ausgetauscht. Also ich glaube, vom Bürgergeld spricht niemand, auch zurzeit noch nicht. Also.
Na, also ich weiß es nicht, weil das Problem ist, die haben es ja wieder mal, das ist ja so typisch, im Mindestlohn haben sie eingeführt, als es gar keine andere Chance gab, als niemand mehr unter 10 Euro, oder damals waren sie jetzt eingeführt, haben 9,50 Euro, hätte ja sowieso, 8,50 Euro war der erste Mindestlohn, glaube ich, damals hätte sowieso niemand mehr unter 8,50 Euro gearbeitet, und jetzt führen sie das Bürgergeld ein, wo es im Prinzip keine Hartz-IV-Empfänger mehr gibt.
Mhm.
Also es gibt noch welche, klar, aber das ist ja, früher war es ja gerade hier im Osten, war es ja Standard, dass Hartz-IV war,
ja.
Waren ja ganz viele. Wir hatten ja teilweise, also eine verdeckte Arbeitslosigkeit, wie man so schön sagt, von teilweise bis zu 50%.
Mhm.
Also alle in Umschulungsmaßnahmen, krank, was weiß ich, waren wir ja teilweise gerade in Sachsen-Anhalt, wir waren ja immer Schlusslicht. Wir haben ja immer scherzhaft gesagt, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wählst du nicht die rote Laterne ab, sondern nur den, der die rote Laterne halten darf. Und das ist halt ganz viel gewesen. Und da war Hartz IV Standard. Wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt noch eine Arbeitslosigkeit von, ich glaube, 7 oder 8%. Das war zu Höchstzeiten die Arbeitslosigkeit in Bayern, und das galt da als Vollbeschäftigung.
Mhm.
Wobei man auch dazu sagen muss, weißt du, was unter anderem Schulz an der hohen Arbeitslosigkeit im Osten war?
Was?
Die hohe Erwerbsneigung von Frauen. Wenn die Frauen schön hinterm Herd geblieben wären, angekettet im Keller und der Keller unter Wasser, dann hätten wir auch nur halb so viele Arbeitslose gehabt.
Ja, genau, also weil wenn man sich nicht bei der Statistik anmeldet, kann man ja auch nie als arbeitslos dort gelten.
Genau.
Das heißt, jetzt zum Beispiel ich habe ja mein ganz oder durchgehend immer Kabarett gemacht, immer als Selbstständiger, aber wenn ich jetzt arbeitslos werde, dann nur dann in der Statistik, wenn ich ALG II beantrage. Das habe ich zum Beispiel während Corona ja nicht gemacht, weil es ja stattdessen eben auch diese Selbstständigenhilfe gab.
Genau. Und mein Bruder hatte das ja mal, der musste ja mal ALG II beantragen für 3 Monate oder so zwischen seiner Lehre und der Wiederaufnahme seines Abiturs, was er dann zum dritten Mal nicht gemacht hat. Da musste er wirklich mal Hartz IV beantragen für ein Vierteljahr. Und er sagt, das ist echt erniedrigend. Also für die Leute, die das in ihr Leben lang machen mussten und so. Also, weil du bist da reingekommen in dieses Jobcenter. Und damals war es, glaube ich, noch nicht das Jobcenter. Da ging es wirklich noch direkt übers Arbeitsamt. Oder die Agentur für Arbeit hieß es ja, glaube ich, schon. Aber die saßen erhöht. Und du musstest dich auf so einen Stuhl, also du musstest so von unten nach oben gucken. Echt? Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber das war wirklich total ätzend. Vielleicht war es auch nur in Magdeburg so, weil der Arbeitsamtschef hier ein Sadist war. Ich habe keine Ahnung, aber er sagt, das war wirklich, und die haben dich wirklich so angeguckt. Na, du willst doch bloß den Staat schröpfen.
Aber wann war das denn? Das war ja, das war doch schon, es war vor Hartz IV, oder? Also vor über 20 Jahren. Das war damals
ja,
die...
Nee. Das muss so ziemlich genau zur Einführung gewesen sein. 2003, 2004 muss das gewesen sein.
Aber Hartz IV selber trat ja erst 2005 in Kraft. Das heißt, dann können wir nochmal feiern.
Dann war es halt Sozialhilfe oder irgendwas. Aber genau. Es war halt irgendwie so in dem Dreh. Also es war, es war irgendwie schon Hartz, aber es kann nicht sein.
Ja, also das ist natürlich, Kabarett. Wenn man als Amtsleiter das so ausgestaltet, seine Innenarchitektur, dass das auch den Leuten gleich deutlich macht, wer hier das Sagen hat. Ich weiß nicht, ob Schröder persönlich das damals in Auftrag gegeben hat, das alles.
Es würde mich bei Gerhard Schröder nicht wundern.
Ja.
Ich sag mal so, bei dem Mann war jetzt sympathisch ja auch nicht gerade das Wort der Wahl.
Ja, okay, aber wir wollten über was anderes reden. Diese Woche im Bundestag, jetzt ganz aktuell, das wichtigste Ereignis, es steht wieder eine Wahl des Vizepräsidenten des Bundestages an.
Warte kurz, Von der AfD?
Ja.
Warte kurz.
Okay, also damit ist das schon mal abgehandelt. Mhm. Wir kennen das Ergebnis zwar noch nicht als Stimmenzahl, aber als Ergebnis kennen wir es. Dann, was morgen tatsächlich
wichtig ist. Entschuldigung, weißt du zufällig wer?
Kai-Uwe Ziegler, nie gehört.
Sachsen-Anhalt.
Ah, ja,
okay. Sachsen-Anhalt, vielleicht wird der ja gewählt.
Ja, cool.
Mensch, schön, der kommt hier und ich glaube, der ist Magdeburg. Nee, ich glaube Halle. Also, der ist zwar Magdeburger ursprünglich, aber also der spricht zumindest so. Aber ich glaube, der ist nicht für Magdeburg eingetreten. Egal.
Gut. Wichtiger aber morgen die Reform des Wahlrechts. Die steht in zweiter und dritter Lesung an. Und dann
das
gilt
heißt, das Wahlrecht wird jetzt so reformiert, dass die AfD jetzt doch einen Vizepräsidenten im Bundestag kriegt.
Ja, also das, man kann dann vielleicht beschließen, dass für so eine Wahl dann die demokratische Mehrheit nicht nötig ist. Mal sehen. Aber jedenfalls geht es darum, dass die Ampelkoalition, und zwar, das ist auch selten, ohne Zustimmung der Opposition ein neues Wahlrecht beschließt, weil das ja bekanntlich eine sehr lange Vorgeschichte hat. Seit Jahren doktert man dran herum. Jetzt soll endlich der große Wurf gelungen sein, sofern das Bundesverfassungsgericht, das ja gewiss angerufen wird, nichts dagegen hat.
So, Tillmann, und jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Ich werde das mal ganz kurz erklären, wer du mal bitte googelst.
Ja.
Denn wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir über eine ganz wichtige Information tatsächlich nicht verfügen. Es geht also darum, dass der Bundestag sagt, wir haben ja bis jetzt 598 Sitze regulär mit Ausgleichsüberhangsmandaten und, Schlotzen kommen wir auf zurzeit über 700 Sitze. Und das wird jetzt gedeckelt. Es gibt 630 Sitze, Minimum und Maximum. Der neue Bundestag wird definitiv aus 630 Sitzen bestehen. Die Wahlkreise bleiben erhalten. Das einzige Problem ist, es wird dann nach Zweitstimme oder jetzt heißt es ja Listenstimme, wird dann schön im Bundestag rumverteilt, so wie es bisher auch immer war. Aber die Direktmandate, die jetzt, die heißen noch Direktmandate, aber die Erststimme heißt nicht mehr Erststimme, sondern
das haben sie auch jetzt wieder zurückgeändert. Es bleibt bei Erst- und Zweitstimme. Also heißt nicht Haupt- und Landesstimme, sondern doch wieder, das war also eine Änderung, die im Ausschuss passiert ist.
Alles klar. Google weiter. So,
ja.
Jetzt ist es aber so, dass wenn ein, weil das nach Landeslisten im Bundestag geht, und wenn jetzt ein Bundesland von einer Partei weniger Listenplätze zur Verfügung hat, als sie Direktmandate gewonnen haben, wären die ja normalerweise aufgestockt und ausgeglichen. Das fällt weg. Das heißt, die schwächsten Direktmandate werden gestrichen. Das heißt, wenn zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, warum hier immer dieses Beispiel kommt, wir haben 7 Direktmandate von der CDU, laut Liste stehen aber nur 5 zu, dann gehen nur 5 rein und die mit den schwächsten Prozentergebnissen, nicht direkten, sondern Prozentergebnissen, sagen wir mal, in Magdeburg hat der CDU-Kandidat 34%, in Altmark-Stendal 33% und im Burgenlandkreis unten hat er nur 20%, dann fliegt der mit 20% raus. Obwohl er direkt gewählt ist, kommt er dann nicht in den Bundestag. Das ist das neue Wahlrecht. Hast du es jetzt rausgefunden?
Nee, also wir wollten herausfinden, ob die, ob sozusagen eine Partei, die unter 5% liegt, aber trotzdem Direktmandate bekommt, ob die Direktmandate dann
in den Bundestag gehen.
Kommen oder ob sie gestrichen werden.
Weil, das ist nämlich auch noch, die Grundmandatsklausel fällt weg. Sprich, das, was der Linkspartei in dieser Legislaturperiode passiert ist, dass sie, obwohl sie die 5%-Hürde nicht erreicht hat, zumindest ein Wählerstimmen innerhalb des Bundestages, ja lustigerweise schon, aber da haben wir schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, sind sie ja nur im Bundestag in Fraktionsstärke vertreten, weil sie 3 Direktmandate, 2 in Berlin und 1 in Leipzig geholt haben. Das fällt jetzt weg. Wenn die 5%-Hürde nicht erreicht ist, darf die Partei nicht in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen. Und jetzt ist noch die Frage, weil wir das ja 94 schon mal hatten, dass zumindest 2 PDS-Abgeordnete damals alleine ohne Fraktion
in den Bundestag... 2002 übrigens, ja.
2002. Ah ja, natürlich, bei der Wiederwahl von Schröder war das. Genau. Da 94 war die PDS gar nicht nur in Gruppenstärke im Bundestag. Ist ja auch egal. Nee, 90 war sie in...
90 und 94 war es in Gruppenstärke, aus 2 verschiedenen Gründen. 90 galten 2 getrennte Wahlgebiete, Ost- und Westdeutschland, 5% wurde getrennt.
Und 94 hatten sie die 3 Direktmandate, ja, so war es, genau. So. Und 2002 hatten sie nur 2 Direktmandate und da saßen nur Gesine Lötsch und Petra Pau im Bundestag alleine, ganz hinten, hinter den Holzscheiten, hatten sie irgendwie noch 2 Holzstühle angeschraubt. Und das fällt jetzt wohl auch weg. Und jetzt kriegen wir, also das ist die Gruppenstärke, und jetzt versucht Thema noch rauszukriegen, ob dann wenigstens die 2 Abgeordneten noch einziehen würden.
Ich muss das leider nächste Woche nachliefern, das ist
nicht rauszukriegen.
In dieser Bundestagsdrucksache, die ist so verklausuliert geschrieben, immer so, also das und das wird durch die Zahl so und so ersetzt, ja, keine Ahnung. Also da muss ich tatsächlich, weil das jetzt heute direkt ja, das ist jetzt nicht mehr möglich, aber tatsächlich, es betrifft die Linkspartei und es betrifft auch die CSU, die ja immer gefährlich nahe an der 5%-Hürde ist.
Und weil, man muss das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, die CSU tritt ja als alleinige Partei in nur einem Bundesland an, trotzdem gilt für sie bundesweit die 5%-Hürde. Das heißt, wenn die CSU in Bayern auf, ich glaube, ich hatte es mal ausgerechnet, 27% kommt, liegt sie bundesweit unter der 5%-Hürde und würde nicht in den Bundestag einziehen. Ja. Was immer bis jetzt kein Problem gewesen wäre, weil sie ja wie viel
Wahlkreise also, in Bayern... Also ich habe es nochmal nachgeschaut, bei der letzten Wahl 5,2%. Das ist also auch, da ist nicht viel Luft nach unten und das war auch das bisher bundesweit und schlechteste Ergebnis der CSU. Schlechter war sie nur in den 50er Jahren, als sie auch noch nicht diese Stärke hatte, die dann später war und dann teilweise über 10% bundesweit, als zu Westzeiten damals noch. Ja, jetzt inzwischen wieder bei 5,2%. Also da dürften sie auch nicht mehr viel verlieren, aber...
wie viele Direktmandate hätten sie denn dann?
Also wie viele Mandate ihr zustehen würden im Bundestag? Nein,
wie viele Direktmandate gibt es in Bayern?
Ich glaube 44 und 43 gesagt, ne? Gehören der CSU, aber davon würden sie dann auf keinen Fall alle antreten können, sondern eben nur die, die dann ausgerechnet werden.
Deswegen hat die Union dem Wahlgesetz auch nicht zugestimmt, ne?
Ja, also das ist, man weiß ja sowieso nicht, bei künftigen Wahlergebnissen weiß man eh nicht, was rauskommen würde. Also da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber zu spekulieren. Es ist tatsächlich, es betrifft eben, also die 5%-Hürde betrifft ja perspektivisch auch die FDP und sogar ja, die AfD und die Grünen auch, weil also die AfD ist ja vor 10 Jahren auch an der 5%-Hürde knapp gescheitert und die Grünen, wenn es denen nicht gerade so gut geht wie jetzt, sind die auch, also die Stammwählerschaft
also der Grünen. Also wenn wir schon dabei sind, können wir die SPD eigentlich auch gleich noch reinrechnen.
Also eigentlich muss jede Partei ein Interesse daran haben, dass die 5%-Hürde vielleicht sogar abgeschafft wird, weil irgendwann kann es einen treffen, ja.
Bist du für die Abschaffung der 5%-Hürde?
Ich bin auf jeden Fall für die Abschaffung, weil...
Ich bin definitiv dagegen. Ich wäre sogar für die Einführung einer 10%-Hürde. Nein, jetzt mal
wie
ernsthaft.
In der Türkei, einem demokratischen Musterland.
Ja, ja gut, vielleicht nicht unbedingt 10%. Ist ja nicht nur in der Türkei. Irgendwo gibt es die noch.
Ja, also es gibt...
Ich glaube in Russland. In Russland sind auch 10%. Das ist ja noch demokratischer.
Ja, und deswegen, da können wir ein andermal drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das wirklich eine Zersplitterung gäbe, ob das eben dann das Ende des Abendlandes wäre. Aber es ist ja doch in der heutigen Parteienlandschaft sehr streng. Wenn wir schon drüber reden, dass es eben eine Partei aktuell betrifft, die im aktuellen Bundestag unter 5% hat, aber trotzdem drin ist, aus anderen Gründen, und dass eine zweite Partei nur zu 0,2% davon abweicht, also auch betroffen ist und die FDP, ja, das wissen wir alle, im Moment auch nicht so gut performt, sodass sie auch möglicherweise betroffen ist. Also 3 von 7 Parteien im Bundestag sind
gefährdet. Ach, du meinst die CSU, ich habe jetzt gerade überlegt, ja.
Genau. Hast du schon verdrängt, was auch nicht schlimm ist.
Ja, hatte ich schon. Das war schon groß.
Was nicht schlimm ist. Aber das ist ja irgendwie eine, könnte man sich überlegen, ist es sinnvoll, dass man diese 3 Parteien vielleicht durch Zufall bei der nächsten Wahl verliert oder nicht?
Nur also um die Linkspartei wird es mir schon ein bisschen leid tun, muss ich ganz ehrlich sagen. AfD und CSU sind mir, na egal, ist jetzt auch ein großes Wort.
FDP käme noch in Frage.
Na, da würde ich es ja fast befürworten.
Naja, also es darf ja eigentlich nicht darum gehen, was bestimmte Leute wollen, was nicht. Man hat ja natürlich bei der Wahl 2013 auch mit Schadenfreude nicht gegeizt in Bezug auf die FDP. Es war ja sogar so, dass Rainer Brüderle damals als Spitzenkandidat...
Auch,
aber auch nicht so lange. Hatte ich einen Auftritt und da habe ich das also zelebriert, aber tatsächlich ein bisschen sogar entgegen meiner eigenen Einstellung, dass man eigentlich... dass das keine Bedeutung haben sollte, ob man jetzt 5,0 oder 4,9 hat. Aber der Brüderle wurde ja damals aus dem ZDF, da gab es die Berliner Runde, die wechseln sich immer ab, ARD und ZDF, damals ZDF. Und dann der Brüderle war da wohl schon da im Gebäude des ZDFs um die Uhrzeit kurz nach 8. Und dann wurde aber sein Tisch direkt schon abgeschraubt und er wurde dann nicht in den Saal reingelassen, also zur Aufzeichnung, zur Ausstrahlung.
Hat er Hat er getobt und mit Klage gedroht, ich will hier rein?
Ich glaube, er ist dann einfach einen Stock tiefer in die Kantine gegangen und dann war das gegessen, getrunken.
Hat zwei, drei Riesling, genau. Ja. Westerwelle wollte sich ja damals, als er diesen, diesen Spaßwahlkampf mit Projekt 18, der Kanzlerkandidat der FDP war, wollte sich ja ins Kanzlerduell reinklagen.
Ja. Gut, also damit sind wir aber schon wieder ewig abgeschweift. Wir warten es ab. Morgen wird es abgestimmt und dann gilt das, sofern es juristisch nicht weiter berührt wird, gilt das für die nächste Wahl. Was übrigens auch geändert wurde, dass bisher war es ja so, die Wahlkreise müssen dann, also die bleiben erstmal die von der letzten Wahl, das ist auch diesmal so der Fall, weil man ja 299 Wahlkreise hat. Aber diesmal zum allerersten Mal nicht die Hälfte aller Mandate über die Wahlkreise abdeckt, sondern weniger. Also 630 ist die gesetzliche Zahl, davon eben weniger als die Hälfte Wahlkreise. Und die bleiben so, müssen aber neu zugeschnitten werden, wenn die Abweichung 15% beträgt. Das war bisher 25.
Jetzt ging es aber bis zu 25.
Genau. Ne? Und soll neu abgegrenzt werden, wenn es über 10% Abweichung beträgt. Also das ist strenger, es ist auch sozusagen schneller erreicht. Die Wahlkreiskommission trifft sich sowieso vor jeder Wahl und schaut, wie ist die Bevölkerungsentwicklung. Da muss noch geschaut werden, also es geht ja nur um die deutsche Bevölkerung, nicht um die Gesamtbevölkerung. Nur die zählt bei der Zuteilung der Wahlkreise und dann kommt...
Also die Wahlberechtigten oder auch nur die, zählen die Kinder auch mit?
Genau, also die Statistik wird für beides gemacht, für die Kinder, also unter 18 auch. Und dann muss geschaut werden, dass nach beiden Maßstäben die diese 10% Abweichung gegeben, 15 höchstens gegeben ist. Und wenn es heißt, wenn man jetzt zwischen 10 und 15% Abweichung ist und sonst aber nichts Schlimmes passiert, dann lässt man es auch so. Aber wenn jetzt ein Nachbarwahlkreis über 15% Abweichung hat, dann schaut man auch in den Wahlkreisen, die da benachbart sind, die über 10 liegen, dass
ob man da nicht was zusammenlegen kann.
Genau.
Wobei ich das jetzt mit Kindern und nicht finde, Kindern finde ich insofern interessant. Es gibt gerade bei uns in der Altmark, das ist so wie... ja, weiß ich nicht, das muss man sich für die, Baden-Württemberg, ich sag mal so Region um Öhringen, so, da muss man sich das vorstellen. Ja,
also die kenne ich jetzt nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, ganz flaches Land, sehr lang und sehr weilig, so. Ja. Und da gibt es Dörfer, da wohnen nur noch Rentner.
Mhm.
Das heißt, wir hast denn zwar, was weiß ich, eine Abweichung von 10% unter den Wahlberechtigten, aber wenn die Kinder mit reinrechnen, hast du eine Abweichung von 84%.
Ja.
Weil ja keine Kinder mehr da sind.
Und das ist auch eine Gerichtsentscheidung von vor einigen Jahren, dass es nicht irrelevant ist, dass beide Zahlen, die Zahl der Wahlberechtigten und die Zahl der deutschen Staatsbürger insgesamt, beide gezählt werden müssen. So, also das ist noch eine weitere Änderung im Kleinen, dass man jetzt auch tatsächlich, dass die Wahlkreise insgesamt gleicher sind als früher. Ich weiß noch, ganz früher galt die Abweichung von bis zu 33% sogar. Und das hat ja wirklich...
Das war in der Nazi-Zeit, ne? Wegen 33. So,
ja,
ich finde das lustig, weil in Sachsen-Anhalt, wir haben zwar im Moment wieder Wachstum, also Sachsen-Anhalts Bevölkerung wächst tatsächlich wieder, aber das liegt daran, dass wir so viele Ukrainerinnen und Ukrainer, aber das sind ja meistens Ukrainerinnen, haben und dadurch wächst die Zahl gerade wieder. Selbst in der Egener Mulde haben wir jetzt mehr Einwohner, entschuldige, ich habe zu schnell zu viel Kaffee getrunken, da wächst die Zahl wieder und wir haben kaum Flüchtlinge hier. Das muss man tatsächlich dazu sagen, hier wird einfach wieder nur mehr gebumst und weniger gestorben.
Ja.
Aber... trotzdem ist die Bevölkerung...
Oder beides gleichzeitig ist ja auch
mal schön. Oder beides gleichzeitig, auch das passiert. Bin ja hier auf dem Land. Das Problem ist aber, dass gerade jetzt die Altmark wieder, was ja so wirklich als Musterbeispiel einer strukturschwachen Region im Osten gilt, hat halt das Problem, dass man da irgendwann reicht dann wahrscheinlich nicht mal mehr ein Wahlkreis aus. Also wie groß will man denn die Wahlkreise machen?
Na, das ist irrelevant. Also vor allem Mecklenburg-Vorpommern hat ja riesig große Wahlkreise. Aber das ist irrelevant, denn theoretisch, also selbst das kleinste Bundesland hat ja zwei Wahlkreise, Bremen. Wobei da diese 10% großzügiger ausgelegt werden, weil die Wahlkreisgrenzen ja nicht über Landesgrenzen hinweggehen können. Das heißt,
das ist eben das Problem. Das heißt, Bremen wird vielleicht irgendwann nur noch einen Wahlkreis haben.
Ja, aber auch dann nur, also da müsste man eben als Wahlkreiskommission, weiß nicht, wie man es dann machen würde, wenn man sozusagen bei zwei Wahlkreisen, bei zwei Dritteln also 66% der Bevölkerung haben zwei Wahlkreise und anderthalb hätte ein Wahlkreis. Das ist ja beides eine riesige Abweichung. Da muss man sich dann entscheiden.
Also man müsste dann im Prinzip, also was ist die Stichzahl? 250.000 oder was ist die Stichzahl?
Nee, die Stichzahl ist ja ganz genau berechnet nach der aktuellen deutschen Bevölkerung. Das weiß ich nicht genau. Ich kann es gerade nicht so schätzen. Ja, aber so
250.000, 300.000 ungefähr müsste die liegen in dem Dreh. Und Bremen hat ja um die 650.000
Einwohner. Aber da, wie gesagt, da sind die Ausländer schon, müssen abgezogen werden. Ja, dann
die Ausländer
weniger.
In Bremen, also zählen nur 300.000. Nein, keine Ahnung, ich war noch nicht in Bremen. Ich weiß nicht, wie hoch da der Ausländeranteil ist.
Oh, ist ganz nett dort, ja.
Ausländeranteil ist ja auch Quatsch. Es gilt ja, wer einen deutschen Pass hat, gilt als Deutscher, ne?
Was für normale Leute das Gleiche ist, aber für die AfD nicht das Gleiche. Also da,
genau, also damit wollte ich sagen, ist wahrscheinlich 80%, 90% der Bremerinnen und Bremer werden einen deutschen Pass haben.
Ja.
Und aber ja, was ist dann da? Also das ist schon krass, ja, wenn die dann sozusagen die Anforderung für zwei Wahlkreise nicht mehr haben, machen sie entweder einen Wahlkreis, aber dann ist der zu groß und für zwei Wahlkreise ist dann entweder einer zu klein oder beide zu klein.
Aber gut, das sind, wie gesagt, Sonderfälle. Und zweitens ist das ja ab der nächsten Wahl auch nicht mehr relevant, weil es keinen Überhang mehr gibt. Das heißt, die Zweitstimme ist das einzig Entscheidende. Die Erststimme ist nur noch dazu da, zu schauen, wer von der Partei, die man ja mit der Zweitstimme gewählt hat, rein soll. Also sozusagen die Rangfolge der Leute, die da reinkommen, zu bestimmen. Also das ist
also
tatsächlich...
Also ist es im Prinzip auch nicht mehr so, wie das hier oft ist, dass man so Direktmandate verschenkt für sichere Wahlkreise, weil es wird keine sicheren Wahlkreise mehr geben.
Doch, die gibt es nach wie vor. Wenn man sagt, ich gewinne mit über 40%, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass dieser Wahlkreis dann auch vertreten ist.
Ja, nicht unbedingt, weil in Bayern zum Beispiel könnte ja über 40% bedeuten, dass es trotzdem der Schwächste wird.
Ja, gut, aber in der, also genau, man muss immer schauen, was ist da sonst noch vertreten.
Aber es wird weniger, also sprich, die mit den Direktmandaten wird innerhalb der Parteien anders umgegangen werden. Weil nur, weil ich zum Beispiel das Direktmandat kriege, also nehmen wir mal an, die CDU hat jetzt einen Lauf und du weißt, es wird jedes Direktmandat geholt, dann bemühe ich mich natürlich nicht so sehr um Listenplatz, sondern ich bemühe mich mehr um Direktmandat, weil das heißt, ich komme definitiv sicher rein. Aber das ist ja auch vorbei. Also muss ich wieder gucken, dass ich entweder einen hohen Listenplatz kriege?
Nee, auch nicht, denn der Listenplatz würde ja auch gar nicht ziehen, in dem Fall, wenn die Direktmandate alle zum Zuge kommen und dann noch was übrig wäre. Das heißt, die Liste ist dann sogar auch egal, wie bisher
dann
auch.
Dann hätte ich ins Wahlgesetz noch reingeschrieben, wer auf der Liste steht, darf kein Direktmandat kriegen. Das hätte ich geil gefunden.
Ach so, dass man sozusagen ganz fremde Personenkreise da hat für erste, zweite...
Ich meine, es ist doch ganz oft so, wer ein Direktmandat hat, steht auch in der Liste ganz weit vorne. Das ist ja ganz oft so, in allen Parteien.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wer ein Direktmandat hat, darf nicht auf die Liste. So.
Dass sich beide Teile irgendwie gleich anstrengen müssen. Dann hätte man aber tatsächlich in Ländern, wo klar ist, da gibt es keine Listenmandate, weil eben der Direktanteil so groß ist, da hat man dann eine Liste mit lauter Pappkameraden drauf, die wissen, sie kommen nie im Leben ins Parlament. Also das ist tatsächlich sicher auch nicht besonders gut gelöst. So, aber wir sind schon wieder ewig lang in der Zeit. Wir haben noch ein paar, ich habe noch eine Korrektur übrigens anzubringen zum letzten Mal. Ich habe schändlicherweise Georg von Preußen als den Urenkel des Kaisers Wilhelm II. Benannt. Das stimmt nicht, er ist der Urenkel, also eine Generation
mehr. Gut, dass du es jetzt nochmal sagst, Tilman, weil wir hatten ja schon Proteststürme. Da sind Leute mit Bannern auf die Straße gegangen und haben gesagt, wie kann der Tilman ein Ur zu wenig sagen? Wer ist Wilhelm von Preußen?
Ja, also und dazu kommt noch interessanterweise, ist Georg oder sein Vater Louis Ferdinand und dessen Vater, der übrigens auch Louis Ferdinand hieß, sind jeweils nicht die ältesten Söhne des Vaters gewesen, sondern da wurden auch Leute ausgeschlossen aus der Erbfolge, weil sie bürgerlich geheiratet haben. Also das ist im Haus Preußen, muss man streng auch gucken, dass der Genpool nicht zu groß wird. Dann darf man
ich
nur
will unbedingt den Kaiser wieder haben.
Ja,
Gott,
also,
ist das widerlich.
Georg von Preußen, toller Mann, also großartiger IQ und das ist sichergestellt, dass man eben, dass die Kaiserhäuser nur unter sich heiraten, auch wenn sie keine mehr sind.
Und wir wissen ja, Inzest begünstigt Erbkrankheiten.
Ja. So, und dann haben wir noch die übrigens die Oscar-Verleihung war auch leider wieder ohne Präsident Zelensky. Und weißt du warum? Warum Zelensky diesmal zum zweiten Mal nicht bei der Oscar-Verleihung sprechen durfte?
Keine Ahnung.
Weil er dann die Aufmerksamkeit auf einen Konflikt legen würde, in dem hauptsächlich oder fast ausschließlich Weiße sterben. Das ist
ernsthaft?
Das ist die echte Begründung aus der Jury.
Ja, aber dann hätte man doch den Präsident von Mali auch noch sprechen lassen können.
so eine Gegenrede sozusagen. Ja. Mein Krieg ist der Schlimmere. Ja, aber da merkt man mal wieder richtig, das ist Wokeness at its best. Das wollen wir mehr in Zukunft.
Dass ich der verstehe Krieg, das
Ansinnen dahinter. Das muss man auch allen Ukrainern erzählen. Ihr seid einfach scheißegal. Wenn ihr die andere Hautfarbe hättet, wäre euer Krieg schlimmer
und besser. Nee, also Moment. Ich verstehe das Ansinnen dahinter, verstehe ich. Und der Oscar ist wirklich eine extrem weiße Veranstaltung. Das ist einfach so eine extrem weiße.
Was es noch schlimmer macht, dass jetzt plötzlich die Realität, die weiße Realität darf hier keine Rolle spielen, aber die weißen Schauspieler und so weiter, die sich da feiern, die sollen weiter unter sich bleiben.
Es stimmt ja in diesem Jahr nicht ganz, das muss man ja wirklich sagen. Aber ich will aber ganz kurz nochmal was zu sagen, weil dass Zelensky da nicht reden. Ich finde, dass dann gar keiner redet, ist auch okay. Finde ich dann auch okay. Weil wenn man dann einen auswählt, dann muss man noch einen zweiten und dritten, dann sagt man, nee, lieber gar keinen. Das finde ich okay. Ich möchte aber ganz kurz...
Nun ist es natürlich eine riesen Show-Veranstaltung und wäre Zelensky ja erstens mal als Superstar in der Politik und zweitens auch als Schauspieler, was er ja auch war.
Stimmt, der ist ja Schauspieler.
Tatsächlich auch fachlich total berechtigt da drin. Aber ich finde diese Begründung, der Konflikt muss uns deswegen egal sein, weil die bösen Weißen weil da nur böse Weiße sterben, was dann wiederum gut ist. Also diese Gleichung Schwarz und Weiß im übertragenen Sinne und Minus mal Minus gibt Plus und so weiter, das ist wirklich der helle Wahnsinn und das zeigt sich ein weiteres Mal in dieser Abstimmung.
Ja, aber diesen Shitstorms gewohnt, also ich interessiere mich ein bisschen mehr für die Oscars als du, das ist halt so und ich finde das schon okay. Wobei ja dieses Jahr bei der Oscarverleihung hat ja tatsächlich den Oscar für als weibliche Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, die ist also chinesische Taiwanerin. Mhm. Auch für einen Film, der im Prinzip ein asiatisches Produkt ist, nämlich Everytime, Everywhere, All at Once, den ich noch nicht gesehen habe, der aber toll sein soll. Und im Westen nichts Neues, hat 4 Oscars gekriegt, da unter anderem nicht den besten Film, wofür er auch nominiert war, aber zumindest den besten fremdsprachigen Film. Das muss ich sagen, ist beeindruckend, ja, weiß ich nicht. Also du merkst, deutsche Filme kriegen immer nur dann einen Oscar, wenn es irgendwie um Diktaturen geht.
Ja. Ja, also unser Fach, jetzt das humoristische Fach, wann war die letzte Komödie, die den Oscar für den besten Film gekriegt hat? Das ist Muster 27.
Meinst du jetzt Deutsche noch nie?
Nee, ich meine insgesamt. Also Komödie ist, glaube ich,
naja, im weitesten
hat
Sinne
keinen Forrest Wert Gump. In der Oscar-Industrie, glaube ich, oder?
Naja, also im weitesten Sinne Forrest Gump hatte mal einen Oscar, besser geht's nicht, hat nicht den Oscar als besten Film gekriegt, aber da hat zumindest Jack Nicholson den Oscar als in der Hand als bester Hauptdarsteller bekommen. Ansonsten, ja.
Also es muss im Grunde geweint, gestorben und gehasst werden, dann hat man den Oscar sicher.
Es geht, das Problem ist halt, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, also es gibt zwar eine Jury, die eine Vorauswahl trifft, die also die Nominierungen festlegt, da sind auch Komödien dabei, aber dann wählt die Academy und die Academy besteht aus 8.000, 9.000 Mitgliedern, das muss man sich vorstellen, wie einen riesengroßen Lions Club oder Rotary Club, so kommst du auch nur rein in die Academy, es muss sich irgendwer vorschlagen, oder zwei müssen sich, glaube ich, vorschlagen und es darf keiner widersprechen, dann wirst du in die Academy aufgenommen und dann stimmen die ab. Und zwar ist es tatsächlich auch so, besten Film dürfen alle abstimmen, aber bester Schauspieler dürfen nur die Schauspieler abstimmen, bester Kameramann dürfen nur die Kameramänner abstimmen. Um das nicht zu verzerren.
Ja, natürlich kann man sagen, die haben am meisten Ahnung, aber wenn man jetzt sagt, bester Schauspieler, wenn da zum Beispiel die Regisseure nicht abstimmen dürfen, dann könnte man sagen, wozu braucht ein Film dann überhaupt einen Regisseur, wenn ihm nicht die Meinung zugebilligt wird, welcher Schauspieler welche Leistung jetzt gut ist oder schlecht.
Die meisten Regisseure sind ja Schauspieler, insofern geht das dann auch wieder. Aber,
okay. Aber das interessiert uns tatsächlich. Wir werden uns in einem Jahr vornehmen, auch darüber ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Das können wir jetzt leider nicht mehr leisten.
Weil das ist.
Aber ich finde, der Haupt-Oscar, der wurde leider vollkommen verpasst, denn den Haupt-Oscar des Tages hätte, des Jahres hätte ja verdient der Tatort aus München.
Oh Gott.
Wegen einer schauspielerischen Leistung und zwar von...
Wenn du jetzt Leitmeier sagst, mache ich den Podcast aus.
Nee, also weitaus besser als Leitmeier war natürlich Joshua Kimmich. Und das finde ich also im Grunde, da hätte man... also klar,
der ist doch Fußballer.
Diese ganzen Promis, wir wissen, dass Berti Vogts einmal im Tatort eine Gastrolle hatte.
Das war toll.
Und tatsächlich Kimmich, so schlecht war er nicht, aber ich finde, man hätte 10 Fußballer aus der Mannschaft nehmen können, die vielleicht besser geeignet sind, weil man muss jetzt nicht einen auf den Schild heben, der vor allem der Allgemeinbevölkerung dadurch bekannt ist, dass er Verschwörungstheorien verbreitet.
Ja komm, der hat sich nicht impfen lassen.
Ja, später dann doch, als er selber krank wurde und merkte, oh, was ist mit meinem Atem los? Also der hatte ja wirklich wochenlang Konditionsprobleme, monatelang. Kurz nachdem es dann wieder gut lief, durfte er dann mitspielen. Und also ich finde es arschig, muss ich sagen. Beziehungsweise Kimmich.
So.
So.
Und jetzt müssen wir dazu sagen, ich muss jetzt wirklich los, meine Damen und Herren, das ist schon das zweite Mal, dass wir diesen Podcast aufnehmen, weil unsere kleine Intelligenzbestie Thema Lucke vorhin vergessen hat, auf diesen roten Knopf, wo Aufnahme draufsteht, zu drücken. Ich könnte die erste Version könnte ich hochladen, aber dann hört ihr nur mich.
Ja, das behaltet es mal aber als gespeichert fürs Archiv, irgendwie für als Sammlerstück. Das kannst du mal beibehalten.
Da freuen die sich total.
Aber wir, ja, da muss ich mich auch sehr entschuldigen, vor allem bei dir, dass du jetzt die doppelte Mühe hattest, aber ich fand es echt geil, weil wir ja weitgehend über ganz andere Dinge gesprochen haben.
Das ist nämlich das Problem beim Podcast. Aber Kinder, ich muss jetzt wirklich Schluss machen, weil muss jetzt noch ganz
bitte,
dringend zu einem
bitte
Geburtstag.
Bitte meldet euch auch mal. Wir warten auf eure Kommentare, auf Fragen oder Anmerkungen oder Themenwünsche. Gern unter lucke@hengstmanns.de oder telefonisch 0391 402 5540, wo du mir gesagt hast, du guckst da auch bald mal wieder rein, weil das Telefon, dieser eine Apparat, wo die WhatsApp dann drauf landet, der liegt irgendwo und am Ende haben wir schon ewig tausende WhatsApps bekommen und wir wissen es nicht.
Ich glaube nicht, aber ich gucke heute mal.
Aber bitte meldet euch, wenn es euch gefällt und wenn ihr euch mal einbringen wollt, dann sehr gern. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch schon am Mittwoch. Aus dem Grund, weil Sebastian sein phänomenales Soloprogramm vorbereiten muss, was dann am Donnerstag Premiere hat nächste
und
Woche.
Und Tillmann hat am Donnerstag einen Termin beim Gynäkologen.
Ja, und aus dem Grund mittwochs, sonst immer donnerstags. Und damit sagen wir Tschüss. Vielen Dank, Sebastian. Doppelter Dank an dich diesmal.
Auch dir, Tillmann. Ja, und das Schöne ist, Tillmann knastet sich am meisten. Insofern ist es fast schon Schadenfreude. Bis dann.
Bis
tschüss.
Dann.